Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Wort Gottes aus Hesekiel 28 und ich lese aus Hesekiel 28 die Verse 1 bis 19. Hesekiel 28, Vers 1 bis 19. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyrus. So spricht Gott der Herr. Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst, siehe, du warst weiser als Daniel. Kein Geheimnis war für dich im Dunkeln. Durch deine Weisheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deinen Schatzhäusern aufgehäuft. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum gemehrt. Und wegen deines Reichtums hat sich dein Herz überhoben. Darum spricht Gott, der Herr, so: Weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum, siehe, will ich Fremde über dich bringen, die gewalttätigsten der Völker. Die sollen ihre Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit zücken und deinen Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben mitten im Meer. Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen, ich bin Gott, da du doch ein Mensch und nicht Gott bist, in die Hand derer, die dich durchbohren? Den Tod der Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand der Fremden. Ja, ich habe es gesagt, spricht Gott, der Herr. Weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit! In Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinem Wesen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf Erden vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und du bist für immer dahin. Soweit Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, gestattet mir eine Frage zu Beginn. Seid ihr gute Predigthörer? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Nicht nur ich als Verkündiger habe eine Verantwortung, sondern auch ihr als Zuhörer. Ich denke, etwas vom Wichtigsten als Zuhörer ist es, sich nicht nur als Außenstehenden zu betrachten, der irgendwo so eine Rede zu beurteilen hat oder den Unterhaltungswert innerlich abweckt, gefällt mir, passt mir der oder nicht, sondern dass du dich als Angesprochener nimmst, als Angesprochener, der sich unter die Autorität von Gottes Wort stellt. Und ich nehme dich jetzt mit, und zwar führe ich dich in die schönste Stadt der Welt. Ich muss zugeben, ich bin da etwas voreingenommen, nämlich in meine Heimatstadt Zürich in der Schweiz. Gemäß einer aktuellen Umfrage des Mercer, der Mercer Unternehmensberatung verfügt die Stadt Zürich über die zweithöchste Lebensqualität in der ganzen Welt. Und ich bin dann ins Statistische Jahrbuch gegangen und habe einige Details zu dieser Lebensqualität ausgegraben, die ich natürlich als stolzer Zürcher Ihnen gerne weitergeben. Übrigens Zürcher und nicht Züricher. Zürcher, das ist eben das, so sagen wir der Stadt. Also, einige Details. 92% der Stadt, der Bewohner arbeiten im Dienstleistungsbereich. Das ist sehr hoch. Im restlichen Kanton, das ist wie bei euch das Bundesland, sind es dann 75%, also 92% im Dienstleistungssektor. Und jetzt gut zuhören, der mittlere Lohn liegt bei 8.000 Schweizer Franken, fast 8.000 Euro, also der Mittelwert des Lohns. Jedem Bewohner steht 39 Quadratmeter zur Verfügung. Es leben durchschnittlich 2 Personen in jedem Haushalt. Und es wird da auch vermerkt, dass in den letzten Jahren die Touristen aus den Golfstaaten Brasilien, Russland und China sich verfünffacht hätten. Zürich hat 3,3% Arbeitslose. 1 Kilogramm Rind entre côtes kostet 70 Franken, also so 65 Euro. Und nichts zu vergessen, die Quadratmeterpreise, wenn es einen Handwechsel gibt, die liegt im Wohnbereich zwischen 6.000 und 11.000 Franken, also auch so um so 5.500 bis 10.000 Euro pro Quadratmeter. Das sind so einige Hinweise zur schönsten Stadt der Welt. Und immer wenn ich vom Untergang der reichen Handelsstadt Zürich lese, kommt mir natürlich meine Heimatstadt sehr schnell in den Sinn. Bevor wir uns jetzt dieser Gerichtsandrohung zuwenden, möchte ich euch einige Koordinaten zum Navigieren weitergeben, weil ich annehme, dass ihr nicht so oft den Propheten Hesekiel lest und wenn ihr durch den Propheten lest, dann wahrscheinlich auch nicht so lange euch bei diesen Völkerprophezeiungen aufhaltet. Da gibt es einige Visionen im Buch Hesekiel, die wahrscheinlich eindrücklicher zurückbleiben, wie zum Beispiel am Anfang, wo Gottes Herrlichkeit mit einer gewaltigen Vision gezeigt wird, oder auch in Kapitel 37 vom Tal der Knochen, wo die Knochen zusammenrücken. Das kann man sich irgendwie gut vorstellen. Wenn wir jedoch das ganze Buch Hesekiel in den Blick nehmen, dann fällt auf, dass bedeutende Abschnitte dieses Buches nicht Gottes Volk, sondern den Völkern in der gesamten Region gewidmet werden. Das ist übrigens auch in den anderen Propheten so. Jesaja hat einen großen Abschnitt, Jeremia hat einen größeren Abschnitt, eben Hesekiel und auch mehrere kleinere Propheten sind sogar zum Teil ausschließlich anderen Völkern gewidmet. Im Propheten Hesekiel sind das vor allem zwei Völker, die im Blickfeld stehen. Auf der einen Seite ist das die reiche Handelsstadt Tyrus, und auf der anderen Seite die südliche Regionalmacht Ägypten. Beide Nationen konnten damals zur Zeit Hesekiels den heranstürmenden neuen Weltmacht oder Regionalmacht in Babylonien etwas entgegensetzen. Fragen wir uns kurz, wo sich der ganze Text befindet. Das sind übrigens Fragen, die kann man sich bei jedem Text, den man liest, auch stellen. Es ist immer gut, sich das einordnen zu können. Wer spricht hier? Oder wer gibt diese Botschaft weiter? Hesekiel, das war ein Priester, aus priesterlicher Abstammung, war von Gott zum Propheten gerufen worden, in einer großen Zeit des Umbruchs. Und ähnlich wie Jeremia, einem anderen großen Schriftpropheten, wurde ihm schon von Beginn weg Widerstand angesagt. Wo lebte dieser Hesekiel? Hesekiel lebte in Babylonien. Also nicht in seinem Heimatland, sondern in Babylonien. Und seine Botschaften richteten sie sich einerseits an die Exiljuden, also die Juden, die bereits weggeführt wurden, im Exil waren in Babylonien, und andererseits aber auch an die Juden, die noch zurückblieben im Reich Juda. Wann war das? Das, wir können jetzt von jetzt an 2600 Jahre zurückdrehen. Es war also um etwa 600 vor Christus, genauer gesagt zwischen 590 und 570 vor Christus. Damals war Babylon daran, Teile des Südreichs Juda, das noch übrig geblieben ist, zu deportieren, um auch die Macht und dieser Völker zu brechen. Hesekiel wirkte während etwa 20 Jahren in dieser großen Zeit des Umbruchs, wo es darum ging, wie geht es weiter mit unserer nationalen Identität, wie wird es weitergehen. Um was ging es damals? In Hesekiel ging es hauptsächlich darum, dass Gottes Heiligkeit in den Vordergrund gestellt wird. Diese gilt für die gesamte Welt, weil ja auch alles zu seiner Ehre geschaffen wurde. Es gibt einen Refrain, der zieht sich durch das gesamte Buch, der heißt: Denn sie werden erkennen, dass ich Herr bin. Das ist zum Beispiel auch in diesen Gerichtsanweisungen im Propheten Hesekiel der Fall, zum Beispiel Kapitel 26, Vers 6, wird diese Formel gebraucht. Das letzte Ziel besteht darin, den ewig Seienden, diesen Herrn, im Gericht und in der Rettung zu erkennen. Und wenn Sie sich aufmerksam oder wenn ihr euch aufmerksam geachtet habt, auch in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, steht immer wieder: So spricht Gott der Herr. Zum Beispiel Vers 2 oder Vers 10. Ja, ich habe es gesagt, spricht Gott der Herr. Wir überlesen eine solche Formel rasch. Warum? Weil wir, wenn es euch so geht wie mir, ständig irgendwelche Worte äußern, ständig am Reden sind. Und leider auch sehr viele leere Worte äußern. Doch der, der hier spricht, der äußert nie ein leeres Wort, sondern es betrifft genau das ein, was er ansagt. Und darum können wir zuhören und lernen, was er durch die Prophezeiung über Tyrus uns heute zu sagen hat. Ich habe das auf das Skelett auf dem Beiblatt etwas skizziert, weil ich etwas springe zwischen den Versen, damit es einfacher ist zu folgen. Tyrus war eine perfekte Stadt an perfekter Lage mit einem hochentwickelten Geschäftssinn. Der Abschnitt, und dieser Abschnitt umfasst noch etwas mehr, als ich gelesen habe, sind die Kapitel 26 bis Kapitel 28. Der enthält drei bzw. vier, man kann fast sagen, Wellen der Gerichtsansage, verpackt in verschiedene Formen der Prophezeiung. Wir haben zum Beispiel gelesen in Kapitel 28, Vers 12, dass er ein Klagelied anstimmt. Das ist eine typische Form der Prophezeiung, Gerichtsandrohung und Klagelied über das, was da geschieht. Das Ganze ist eingebettet, das ist vielleicht, das habe ich zuerst auch nicht so klar realisiert, aber wenn man den ganzen Text immer wieder liest, eingebettet in das Bild eines untergehenden Schiffes, eines großen, beladenen Schiffes, das langsam untergeht. Ja, was war Tyrus für eine Stadt? Tyrus stand an einer perfekten Lage, an einer sehr privilegierten Lage, nämlich am Meeresstrand in Palästina, nördlich des Südreiches Juda, und zwar an einer ganz guten Lage, nämlich, darum steht es auch immer wieder so, mitten im Meer auf einer Insel. Es war eine Inselstadt, vorgelagert zum Küstenland, und von dem her kann man sich vorstellen, einerseits war man gleich im Schiff, also man konnte gleich nach allen Seiten ausschwärmen, und man war geschützt durch diese einmalige Lage. Tyrus galt eigentlich als uneinnehmbar, und es wird auch als Tor der Völker bezeichnet, das heißt, sie hatten eben Kontakt, Handel mit der ganzen damaligen Welt. Von dem her kann man sagen, diese Stadt war natürlicherweise im Vorteil, dank ihrer Superlage. Zweitens fällt auf, dass sie auch einen perfekten Bau hatte. In Kapitel 27, Vers 4 lesen wir, dass die Grenzen mitten im Meer liegen und deine Bauleute deine Schönheit vollkommen gemacht haben. Und in folgenden Versen in Kapitel 27 wird geschildert, wie Tyrus keine Kosten scheute, um diese Stadt wunderbar zu bauen, zu befestigen, eine super Infrastruktur zu installieren, wie es wohl kaum eine andere gab zu jener Zeit. Sie verstanden es auch, das Know-how anderer Völker und der Spezialisten dieser Völker anzuzapfen und diese Baukunst einerseits solide, aber auch sehr schön, ästhetisch schön, dann weiterzuentwickeln, natürlich finanziert durch die großen Erträge, die durch den Handel hereinkamen. Es ist wichtig zu wissen, dass Tyrus zweimal belagert wurde von den Babyloniern. Das wird auch in diesen Kapiteln erwähnt. Nebukadnezar, der babylonische König, hat Tyrus belagert, und zwar nicht einen Monat, sondern 13 Jahre lang. So lange dauerte es, bis er diese Stadt einnehmen konnte. Und auch zwei Jahrhunderte später, Alexander der Große belagerte diese Stadt ebenfalls, weil er so schnell war, so wird er auch geschildert in der Bibel, etwas kürzer, nämlich 7 Monate, er baute zweimal einen Damm übers Meer zur Stadt, um diese Stadt zu erobern. Ganz verrückt. Ja, also eine Stadt in perfekter Lage, mit einem perfekten Bau und drittens einem hochentwickelten Geschäftssinn. Wer das 27. Kapitel liest, der findet sich mitten in diesem, es ist auch ein Klagelied im 27. Kapitel, eine Aufzählung über 15 Verse, mit was für Güter die alles gehandelt haben. Da steht drin von Silber, Eisen, Zinn, Blei, Menschenseelen, ehernen Geräten, Pferden, Reitern, Maultieren, Elfenbein, Ebenholz, verschiedenen Stoffen, Weizen, Backwaren, Honig, Öl, Balsam, Wolle, also alles. Verschiedene Gewürze, Satteldecken zum Reiten, Schafe, Widder, Böcke, Spezereien, Edelsteine, Gold, also es war alles da. Nicht nur die Güter des Grundbedarfs, sondern auch alle damals verfügbaren Luxusgüter von dem Ort, von den Spezialisten, die sich am besten darauf verstanden. Und im Kapitel 27, Vers 25 steht dann, dass durch diesen Tauschhandel du reich, sehr reich und geehrt wurdest im Herzen der Meere. Eben, dann ist auf diese Lage angespielt. Alle umliegenden Völker haben natürlich profitiert von diesem, das hat die Wirtschaft angekurbelt. In 27, Vers 33 steht, alle deine Waren von den Meeren her kamen, du ernährtest viele Völker. Wir könnten auch einfach sagen, so wie heute Singapur oder eben Zürich, das war eine Musterstadt. Wahrscheinlich würde man heute x Studien über diese Stadt erstellen und schauen, woran lag dieses Geheimnis dieses phänomenalen Wirtschaftswachstums. Übrigens konnte sich die Stadt auch über Jahrhunderte behaupten, durch die verschiedenen Völker hindurch, eben wegen ihrer Lage und wegen ihrem großen Know-how. Wichtiger jedoch als diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Betrachtungen ist jedoch Gottes Urteil. Und das macht die Propheten auch so wichtig. Manchmal kann man sich ja fragen, wieso sind das so lange Texte, wieso soll man die lesen? Ich denke, ein Hauptaugenmerk dieser Propheten ist immer zu sehen, auf was Gott den Finger legt und wie er über Völker und über Situationen denkt und worauf er Wert legt. Und wir wollen uns 3 Fragen stellen über dieses Gericht oder dieses Klagelied über den Untergang von Tyrus. Zuerst, was Gott Tyrus zur Last warf, also die Anklage. Zweitens, welche Konsequenzen er ankündigte, das Gericht. Und drittens, welche Hoffnung er in Aussicht stellte. Zum ersten Punkt, ich habe den so formuliert, ihr habt es auf dem Beiblatt: Wer in Wohlstand und Sicherheit lebt, der neigt permanent zu Stolz und Überheblichkeit. Wenn man sich die Abschnitte ansieht, dieser Gerichtsworte über Tyrus, dann fällt vor allem eines auf, nämlich dieser Stolz und dieser Überheblichkeit. Das beginnt schon in Kapitel 26, Vers 2, ganz am Anfang der Prophezeiungen über Tyrus. Dort steht in Kapitel 26, Vers 2, Menschensohn, weil Tyrus über Jerusalem ausgerufen hat, ha, ha, es ist zerbrochen, das Tor der Völker. Es öffnet sich mir. Nun werde ich alles in Fülle haben, weil es verwüstet ist. Ganz unabhängig davon, dass Israel und zuerst das Nordreich 100 Jahre früher und jetzt auch das Südreich Juda für ihre Schuld, weil sie gegen den Herrn gesündigt hatten, büßen mussten, beurteilte Gott die umliegenden Völker immer an ihrem Verhalten Gottes Volk gegenüber. Und die reichen Tyrer, die sahen den Untergang dieses eher kleinen Reiches, Südreiches Juda, und sie dachten, sehr gut, da können wir wieder mal ein paar Schnäppchen holen. Schnäppchenjäger waren das. Und es galt da einiges zu ergattern, und sie konnten sagen, da können wir uns nochmal so ein paar Dinge unter den Nagel reißen, die wir schon lange gerne gehabt hätten. Dieses Ausnützen der Notlage des Nachbarvolkes, das wird einfach nur gestreift, viel ausführlicher und immer wiederholt. Und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, in diesem 28. Kapitel wurde das Wort 6-7 Mal wiederholt, und es ist immer wichtig, auf Wiederholungen zu achten. Sehr viel ausführlicher wird jedoch die innere Haltung dieser Stadt und dieser Bewohner beschrieben. In Kapitel 27, Vers 3 lesen wir: Sprich zu Tyrus, die am Meeresstrand liegt und mit den Völkern Handel treibt nach vielen Inseln hin. So spricht Gott der Herr: Tyrus, du hast gesagt, ich bin von vollkommener Schönheit. Das ist auch nicht gerade bescheiden, ne? Also, sozusagen Schönheitskönigin, mich gibt's nicht zu toppen. Wir erkennen den Unterschied sehr wohl, wenn wir einen Menschen beobachten, zwischen einem Menschen, der sich nichts auf seine Schönheit einbildet, und einer anderen Person, die davon eingenommen ist. Ihr kennt das wohl, oder? Wenn man sagt, diese Person bildet sich nicht darauf ein, und eine Person, die total eigentlich davon lebt und genau weiß und das auch ausspielt, ihre Vorteile ausspielt. Und so beschreibt Gott diese Stadt. Was ist das Problem an dieser Haltung, können wir fragen. Gott hat es doch gegeben, diese Schönheit. Gott hat doch auch diesen Reichtum geschenkt. Ja, das Problem war nicht der Reichtum an sich, sondern, wie wir das im 28. Kapitel mehrmals gelesen haben, dass Gott durch diese Haltung sein Platz geraubt wurde. Das war das Problem. In Kapitel 28, Vers 2 haben wir gelesen: Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer. Da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist. Und ich glaube, da können wir doch andocken. Jochen hat das schon sehr gut eingeleitet. Das gilt zu allen Zeiten. Wer sich selbst ins Zentrum stellt, der raubt einem anderen den Platz. Das ist so. Und als ob Gott unsere Einrede kennen würde, lässt er denn die Stimme von Tyrus enttönen und sagt in Vers Kapitel 28, Vers 3 und 4, siehe, du warst weiser als Daniel, wahrscheinlich ist hier der biblische Daniel gemeint, kein Geheimnis war für dich im Dunkeln, durch deine Weisheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deinen Schatzhäusern aufgehäuft. Die Einrede ist stets dieselbe. Wir sagen dann, habe ich etwa nicht ein Recht darauf, stolz zu sein? Ich habe schließlich einen Track Record. Ich habe schließlich eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Habe ich es nicht zu etwas gebracht? Und Gott sagt nicht, nein, nein, das ist überhaupt, das ist alles zu verachten. Nein, er sagt, du warst weiser als Daniel. Kein Geheimnis war für dich im Dunkeln. Du hattest tausende von geschäftlichen Patenten gemacht. Deine Weisheit war nicht zu übertreffen. Tatsächlich, dein Track Record ist sehr beeindruckend. Das ist Realismus. Gott nimmt sehr wohl die Lage wahr. Aber er sagt im Vers 5, dass er wegen dieses Reichtums sein Herz überheblich geworden ist. Gott sagte, die Mehrung des Reichtums und der damit verbundenen Einflusses und dieses Selbstverständnis bewirkte ein überhebliches Herz. Wenn in der Bibel von Herz gesprochen wird, dann ist immer, ich vergleiche das jeweils mit einer inneren Schaltzentrale, ich bin mit meinen Söhnen vor einer Zeit bei der Wasserversorgung in Zürich gewesen, wo die Stadt mit Wasser versorgt wird, auch notversorgt übrigens, wenn Gift reinkommen sollte. Und da gibt es eine Schaltzentrale, da sieht man auf einem großen Dispatch, sieht man alle möglichen Pumpen und Weichenstellungen. Man kann mit kleinen Knöpfen alles schließen und öffnen. Das ist das Herz. So schreibt Gott das Herz. Das Herz ist die innere Schaltzentrale des Menschen. Dort werden die Entscheidungen getroffen. Und er hat gesagt, dein Herz ist überheblich geworden. Dein Stolz, auch in 28, Vers 16 wird es wiederholt zum Beispiel. Vers 16, du hast gesündigt, bist mit Frevel erfüllt worden. Vers 17, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Nun haben wir, für die, die vielleicht sich schon mal mit diesem Abschnitt auseinandergesetzt haben, noch ein Spezialproblem zu lösen. Das möchte ich hier ansprechen, aber nicht ausführlich darstellen. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch wurde insbesondere der zweite Teil dieses Abschnittes, den ich vorgelesen habe, auf Satan angewandt. Also das Klagelied über den König von Tyrus ab Vers 11 waren verschiedene schon seit 2000 Jahren der Meinung, da handelt es hier um Satan zusammen mit einem anderen Text aus dem Propheten Jesaja. Lasse der Text hinter die Kulissen von Satans Geschichte blicken. Nun ist es immer so, dass sich bei mir die Frage stellte, ich habe das sehr wohl gehört, dass sich dieser Abschnitt auf Satan beziehen soll. Ich stellte mir doch bei der Vorbereitung die Frage, wie können wir hier von einem wörtlichen Verständnis einer Gerichtsansage über Tyrus zu einem sinnbildlichen Verständnis, was hier noch angesprochen sein sollte, über Satan kommen. Tatsächlich scheint es einige Hinweise zu geben im Text, nur kurz. Vers 13 steht etwas von Eden, dem Garten Eden, also dem Garten am Anfang. Es steht etwas in Vers 14 vom heiligen Berg Gottes, das könnte auf Gottes Gegenwart hinweisen. Es steht davon, dass hier ein Cherub, also ein Engelwesen, angesprochen ist. Es wird in Vers 15 von der Erschaffung gesprochen und dann von der Sünde. Und es wird auch davon gesprochen in Vers 17, dass dieses Wesen auf die Erde geworfen wird. Das wären so die Anzeichen oder die im Text, wo man sagen kann, ja, handelt es hier sich wirklich nur um Tyrus und ihre Bewohner oder ist da noch was anderes im Hintergrund, eine zweite Anwendung? Es ist schwierig zu entscheiden. Viele aktuelle Ausleger gehen davon aus, dass es einfach eine Metapher ist, so wie Tyrus als ein großes Schiff dargestellt wird, das langsam sinkt und mit ihr der ganze Reichtum. So wird in Kapitel 28 diese Metapher vom Garten Eden, der Gegenwart Gottes und dem Sündenfall gemacht. Ich schließe mich dieser Meinung an. Ich denke, wir müssen generell vorsichtig sein, zu schnell Aussagen zu tätigen, die nicht so im Text stehen. Ich glaube, in diesem Text ist es letztlich eine Metzensache, ob man hier noch Satan sieht. Und wer in diesen Versen Hinweise auf Satan sieht, verneint ja nicht die wörtliche Auslegung. Im Gegenteil, eigentlich ist es noch eine Steigerung. Nämlich folgende. Immer dann, wenn ich im Stolz lebe und in der Überheblichkeit, dann imitiere ich Satan und ich gewärtige einen Fall. Also diese Aussage, auch wenn man sie auf Satan bezieht, hat sehr wohl eine Anwendung auf uns. Gott sagt, dass er den Hochmütigen zu Fall bringen wird. Tyrus ist uns auf jeden Fall ein Mahnmal. Der Weg vom Erfolg zur Überheblichkeit ist ein kurzer. Der Weg vom Erfolg zur Überheblichkeit ist ein kurzer. Und hier, glaube ich, kann man es hier ausdehnen, was ist dann mit Erfolg gemeint, wenn wir es auf uns persönlich anwenden, und das mache ich heute hauptsächlich, dann geht es doch um vielleicht unsere Muskelkraft, vielleicht um unsere körperliche Schönheit, um unsere Fähigkeiten, aber auch um unseren Besitz natürlich. Und ich glaube, ich kann das sowohl für mein Volk sagen, wir Schweizer, und ich glaube, es gilt auch für Deutschland, wir sind reiche Handelsnationen, das ist so. Und unser bestes Argument gleicht auch heute dem von Tyrus. Es hat doch geklappt. Wir sind doch erfolgreich. Wir haben was auszuweisen. Aber Gott sagt ganz klar am Beispiel von Tyrus, es hat geklappt, doch das reicht nicht. Ich schaue hinter die Kulissen. Und ist es nicht so, dass wir manchmal dazu neigen, wenn es geklappt hat und wir erfolgreich sind, dass wir dann manchmal denken, eigentlich muss uns niemand mehr was sagen. Wir sind unbelehrbar geworden. Und darum folgt als zweiter Punkt die Ankündigung des Gerichts. Ich habe den zweiten Punkt so formuliert. Wer auf Wohlstand und Sicherheit vertraut, da muss damit rechnen, dass Gott ihm diese Sicherheit eines Tages, vielleicht, aber sicherlich auf ewige Sicht entziehen wird. Jochen hat den Text aus Offenbarung 18 vorgelesen und darauf verwiesen, dass Gott am Ende ein Gericht bringen wird und eben dieser Wohlstand in der kürzesten Zeit verschwindet. Beachtet hier meine Formulierung. Es geht nicht darum, dass Gott Reichtum an sich, in dem Sinn, dass Reichtum an sich schlecht wäre, sondern es geht hier um die Frage, wie so oft in der Bibel, es geht um die Frage des Vertrauens. Die Beschreibung ist ja sehr anschaulich. Es geht wie einem Schiff, das sinkt. Und Sie wissen ja, Titanic, also das Titanic-Szenario kommt dann natürlich dann in den Sinn. Und ich glaube, der Vergleich hat auch uns heute aufzurütteln. Die Frage ist, was trägt dich und was trägt mich? Und was bringt dich und was bringt mich zum Sinken? Ich habe letzte Woche, ich erzähle sonst nicht von meinen Träumen, ich habe einen Traum gehabt, wo ich träumte, dass ich alles verloren habe. Ich bin schweißgebadet erwacht und da war so dieser erste Moment, wenn man so erwacht aus einem Traum, dass man denkt, ja und jetzt habe alles verloren. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, genau das ist ja das Thema vom Sonntag, vorgeträumt sozusagen. Und mir ist dann die Stelle in den Sinn gekommen aus Psalm 73 und ich habe das auch dann gebetet in der Nacht und mich wieder beruhigt. Psalm 73, Vers 25 steht, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Ich finde das immer so ganz fromm formuliert. Aber in einem solchen Moment habe ich diesen Vers gebetet und bin dann wieder beruhigt eingeschlafen. Dieses Bild ist sehr treffend, was hier von Tyrus gebraucht wird. Es braucht nur ein kleines Leck und dann sinkt unser Schifflein oder auch das große Schiff über kurz oder lang ab. Die Frage ist, was trägt dich, was trägt mich, was bringt uns zum Sinken? Im Hesekiel, in diesem Bild des sinkenden Schiffes, wird das eindrücklich geschildert. Kapitel 27, Vers 27 zum Beispiel. Deine Reichtümer und dein Absatz, deine Tauschware, deine Seeleute, deine Steuermänner, deine Fachspezialisten, deine IT-Spezialisten, deine Schiffszimmerleute, deine Tauschhändler, deine Kriegsleute, dein Sicherheitspersonal, alle, die bei ihr sind, fallen mitten ins Meer am Tag deines Falls. Alles geht unter, samt allen Ressourcen, samt allen Unterstützern. Und das entbehrt doch nicht einer gewissen Ironie, nicht? Gott will es wie zeigen, er hat gesagt, so wie du eigentlich Modellstadt warst vorher und das alle gesehen haben und alle gesagt haben, Tyrus, das ist Benchmark, dort müssen wir hin, das ist Number One. So sagt er, genau so offensichtlich werde ich machen, dass darauf nicht unser letztes Vertrauen ruhen kann. Ich werde vor allen zeigen, dass dieser Reichtum nicht die letzte Stütze sein kann. So wie die Pracht der Weisheit und der Glanz zur Schau gestellt worden sind, 28 Vers 7, so geriet Tyrus wegen seiner großen Hilflosigkeit in die Schlagzeilen. Und ich glaube, das ist eine ernste Warnung an uns, gerade in unseren wohlhabenden Ländern, in unserer Situation, dass wir uns daran erinnern. Mein Leben, unser Leben ist ein Hauch. Es braucht nur, ich sage ein paar Beispiele, eine gesundheitliche Diagnose oder eine Finanzkrise oder einen blauen Brief. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so sagt, blauer Brief, das ist Kündigung. Und dann sieht die Welt ganz anders aus. Der Untergang von Tyrus, wir haben es auch gelesen in der Offenbarung, das war für die Umgebung schrecklich und ein Erdbeben. Ich weiß nicht noch, ich habe diesen Text, Offenbarung 18, mit dem Jugendkreis durchgenommen am 11. September 2001. Das vergesse ich nie. Wir haben uns zuerst diese Berichte angehört über Radio und haben nachher Offenbarung 18 zusammen gelesen. Ich glaube, ich vergesse nie, wie ich mit den Jugendlichen da gesessen bin, wir gesagt haben, ja genau, wir können uns jetzt ziemlich genau vorstellen, wie schnell die Wahrzeichen der Macht und des Wohlstandes so schnell weg sein können. In no time. Und zum Beispiel in Kapitel 26, Vers 16 steht, dass alle Fürsten am Meer werden von ihren Thronen herabsteigen. Sie werden ihre Mäntel ablegen und ihre gestickten Gewänder ausziehen, in Schrecken werden sie sich kleiden, auf dem Boden sitzen und sie werden jeden Augenblick erzittern und sich über dich entsetzen. Manchmal denken wir, ja, was erzählt jetzt der da vorne? Will er uns schwarz malen? Will er uns irgendwelche Verschwörungstheorien aufschwatzen? Nein, überhaupt nicht. Ich will nur sagen, es kann alles sehr, sehr schnell ändern. Und das zeigt uns Tyrus. Die Frage ist, worauf setzen wir unser Vertrauen? Menschenhilfe, sagt der Psalmist im Psalm 108, Vers 13, Menschenhilfe ist in dieser Hinsicht nichtig. Und was ging es überhaupt, Gott? So oft, wenn wir die Propheten lesen, denken wir, das ist doch so düster. Da steht immer von Gericht und Zerstörung. Es geht ums Folgendes, es geht immer um dasselbe. Vers 28, Vers 9. Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen, ich bin Gott, da du doch ein Mensch und nicht Gott bist? Es geht immer ums Gleiche. Wenn wir Gott meinen, wir können seinen Platz einnehmen, dann muss er uns zurückstutzen und uns auf den angemessenen Platz zurückstellen. Du bist ein Mensch, du bist nicht Gott. Achtung, Vorsicht vor Vertrauen in die eigene Stärke. Das kann sehr schnell erschüttert werden. So wie es bei Tyrus der Fall war, so wie es in der Offenbarung gelesen wird und so wie wir es auch schon in unserer Lebzeit auf dieser Welt schon auch erlebt haben. Die Frage ist, wie kommt denn unser Schiff zum Sinken? Äußerlich bin ich vielleicht ein cooler Captain. Ich steuere mein eigenes Lebensschiff und sage mir, mir kommt niemand zu nahe. Ich habe das schon im Griff. Ich bin ein guter Steuermann. Ich bin schon durch manchen Sturm durchgekommen. Täuschen wir uns nicht über unseren diesseitigen Erfolg und bedenken wir, die endgültige Abrechnung steht noch aus. Manche Leute sind immer erfolgreich, und das sagt die Bibel auch, oder sehr lange erfolgreich, aber das heißt noch nichts, sagt noch nichts aus, der Erfolg, über das, was letztendlich vor Gott zählt. Und ich freue mich, dass ich diese Predigt nicht mit diesem zweiten Punkt abschließe. Das ist das Geniale. Immer wenn ich auch mit Arbeitskollegen spreche, das Erste ist ja, dass wir mal überhaupt sehen, was ist vor Gott wichtig? Und gegen was redet er? Das Gericht? Das Gesetz? Weil sonst wissen wir ja gar nicht, wo wir zu kurz kommen. Aber die Bibel hört nie dort auf, sondern es gibt Hoffnung. Und darum ist mein dritter Punkt, wer in Wohlstand und Sicherheit lebt, der flüchtet sich dorthin, wo es wahre Sicherheit gibt. Bei Tyrus ist das unheimlich Interessante, ich habe mich auch etwas in die Geschichte eingelesen, dass Tyrus immer wieder aufgekommen ist. Ganz unglaublich. Vorher war die Regionalmacht der Assyrer vorher auf dem Thron und die Tyrer haben es geschafft, dank ihrer super Lage und ihrem Know-how und ihrem Reichtum, sich Spezialbedingungen auszuhandeln und selbstständig zu bleiben. Nachher kamen die Babylonier, die haben sie belagert und erobert. Ja, das stimmt, aber die Stadt hat überlebt. Auch wieder wegen ihrem ausgezeichneten Know-how. Nachher kamen die Perser. Tyrus hat auch die Perser überlebt. Nachher kam Alexander der Große, der zerstörte die Stadt zwar auch, aber sie wurde wieder aufgebaut. Das ist ja spannend. In Jesaja 23, in einem anderen Abschnitt über Tyrus, wird angekündigt, dass sich Tyrus wieder erholt hat. Und das ist ja das Erstaunliche, dass sich dann nicht alle Schwarzmaler gleich recht bekommen, sondern die hat sich immer wieder aufgerappelt. Es ist doch immer wieder weitergegangen. Und das hat sogar den Auslegern da Kopfzerbrechen gemacht und hat gesagt, wieso steht hier in Kapitel 28, dass da alles untergeht und Vers 19, dass es immer dahin ist, wird da nicht, entsprach das überhaupt dem geschichtlichen Verlauf? Man wusste das wohl hier im gesamten Sehen und das ist überhaupt für die Bibel wichtig. Es gibt manchmal mehrere Erfüllungen, Gott sieht immer die gesamte Sicht. Er sieht alle Etappen. Tyrus ist tatsächlich immer wieder aufgekommen, aber auch ist es so in unserem Leben. Der temporäre Erfolg und die Erholung sind sehr tückisch. Wie schnell denken wir sagen auf Schweizer, es wird ja nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sobald es irgendwie wieder geht und ich wieder mein Steuermann bin, mache ich wieder weiter wie vorher. Vergessen wir diese Krise, klar, das war keine schöne, aber erinnere mich nicht dran, ich mache weiter. So wie Tyrus geht es uns auch heute manchmal. Und so gehen bange Momente und hehre Vorsätze wieder vergessen und der gewohnte Trott geht weiter. Und darum predige ich Ihnen heute über diesen Text und ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen und sagen, Achtung, Achtung, diese temporäre Erholung hat eine Tücke. Vergessen wir nicht diesen Punkt und ich hoffe und ich bete dafür, dass jeder, der hier sitzt, diesen wichtigsten Punkt überhaupt erlebt hat. Der komplette Bankrott. Der komplette Bankrott. Glücklich sind die, die arm sind vor Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Und nachher, wenn dieser Punkt erlebt ist, wenn wir uns bekehren, umkehren, Buße tun, zu ihm kommen, bleibt das eine Herausforderung. Wirklich immer wieder zurückzukehren und sagen, nee, ich blende diese Krisen nicht aus, sondern es erinnert mich immer wieder daran, dass nicht ich am Steuer meines Lebens sitze, sondern ein anderer die Herrschaft über mein Leben zunehmend gewinnen soll. Und für mich, als ich diesen Text immer wieder gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, ich habe gar nicht das ganze Kapitel gelesen. Ich lese euch noch Kapitel 28, Vers 25 bis 27 vor den Schluss des Kapitels. Wunderbar. Da wendet sich nämlich Gott seinem Volk zu und spricht, so spricht Gott der Herr. Wieder dieselbe Formulierung. Es spricht wieder der, der vorher gesagt hat, er kann ganz sicher sein, diese wunderbare Stadt wird untergehen. So spricht der gleiche Gott, wenn ich das Haus Israel wieder sammle aus den Völkern, unter die ich sie zerstreut worden sind, so werde ich mich an ihnen heilig erweisen vor den Augen der Heiden. Und sie sollen in ihrem Land wohnen, das ich meinen Knecht Jakob gegeben habe. Ja, sie sollen darin wohnen, Häuser bauen, Weinberge pflanzen. Und was steht denn da? Sie werden sicher wohnen, wenn ich das Urteil vollziehen werde an denen rings um sie her, die sie verachten. Dann, jetzt kommt der Schlüsselsatz des Buches Jesaja, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Spannend ist dieser Kontrast. Die sicherste Stadt der Welt, die alles überlebt hat, wird untergehen. Und das armselige, nach außen oft gebeutelte Volk Gottes, das sich schuldig gemacht hat, wird am Schluss sicher wohnen. Merkt ihr den Gegensatz? Wunderbar, wie das auch im Text hier zum Ausdruck kommt. Es gibt Hoffnung. Diese sichere Stadt ist Christus selbst. Beachten wir dabei, dass es eine Parallele zwischen dem Retter und dem Gottesvolk gibt. Wir haben das gesungen im Lied. Gott wurde arm für uns. Gott gibt uns das, was er seinem Christus gibt. Das ist mir so bewusst geworden in der Vorbereitung. Christus ging durch Leiden in die Herrlichkeit ein. Er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Der Weg ist der entgegengesetzte von Tyrus. Und es ist der Weg, ohne Christus ist der. Es mag lange gut gehen, aber der Fall wird kommen. Aber der Weg mit Christus ist der entgegengesetzte. Es geht durch Tiefen zur Herrlichkeit. Wir leben nicht unter der Devise, jetzt müssen wir alles rausholen, sondern wir rechnen damit, dass es Taucher gibt und dass das nicht das Ende ist. Und ich möchte euch gerne an diese Hoffnung erinnern. Und ich bitte und bete dafür, dass du für dich diese Hoffnung auch haben kannst, dass er diese Hoffnung in Christus dir schenkt durchs ganze Leben, dass du wissen kannst, was auch kommt, es ist noch nicht das Ende. Ich bin nicht Tyrus, sondern ich darf als in Christus in dieser Sicherheit sein, egal was mir zustößt. Das ist eine wunderbare Hoffnung und ich freue mich. Und darum freue ich mich so hier zu sein, dass ich euch diese Hoffnung mitgeben kann. Nehmt die mit in diese Woche. Nehmt diese Hoffnung mit in eure Finanzinstitute, in wo ihr arbeitet, wo ihr seid. Das ist genau, was dieser Welt fehlt. Und wie schade ist es, wenn wir auch uns von diesem Denken anstecken lassen. Wir müssen alles vorher holen. Diese Diesseitsperspektive, es muss alles rausgeholt werden, weil das Leben ist doch so kurz. Wie schnell lassen wir uns davon anstecken? Es ist umgekehrt. Er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Und der Kontext dieser Verse ist übrigens ganz spannend. Das wäre eine Predigt für sich. Dort im 2. Korintherbrief redet Paulus zu einer außergewöhnlich reichen Gemeinde. Eine Gemeinde, die alles hatte. Nicht nur Geld und Finanzen, das beste Gebäude und überhaupt alles, sondern auch an Gaben. Alles war vorhanden. Und was war das Problem dieser Gemeinde? Sie haben noch nicht erkannt, ich möchte es trotzdem kurz aufschlagen, den letzten Vers dieses Abschnittes, 2. Korinther 9, Vers 15. 2. Korinther 9, Vers 15. Dort steht, Paulus schließt ab: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Was war das Problem damals in Korinth? Es gab eine Hungersnot bei den armen Brüdern in Palästina. Und sie hatten versprochen, Hilfeleistung zu geben. Und Paulus erinnert sie daran, diese Hilfeleistung zu geben. Auf was macht er sie aufmerksam? Er sagt ihnen: Ihr seid geizig, ihr gebt noch nicht das, was ihr habt, das, was ich euch geschenkt habe, weil ihr noch nicht verstanden habt, welchen Reichtum ihr in Christus habt. Das ist das Anzeichen. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Steht in diesem konkreten Kontext, in diesem Zusammenhang der Korinther, die geizten damit, das zu haben, was Gott ihnen gibt, einen Teil davon weiterzugeben für die Not der anderen. Ihr Geiz war das Anzeichen dafür, dass sie die unaussprechliche Gabe noch nicht richtig verstanden hatten. Ich fasse zusammen. Wer in Wohlstand und Sicherheit lebt, der neigt permanent zu Stolz und Überheblichkeit. Wer auf diese Wohlstand und auf diese Sicherheit vertraut, der muss damit rechnen, dass Gott ihm seine Sicherheit eines Tages, sicherlich aber auf ewige Sicht, entziehen wird. Und wer in Wohlstand und Sicherheit lebt, der flüchtet sich dorthin, wo es wahre Sicherheit gibt. Ich habe 5 Schritte euch vorgeschlagen, unten auf dem Blatt, um diese Botschaft auch, wie sagen wir das, in das Leben hinein, in die Woche hinein mitzunehmen. Und zwar habe ich das nicht, diese 5 Schritte sind nicht von mir selbst. Der von mir sehr geschätzte Theologe James Packer hat in seinem Buch Heiligkeit 5 Schritte zum Überdenken vorgeschlagen, die ich denke sehr gut zu diesem Thema passen. Das erste, das finde ich so toll, anerkenne die Tatsachen. Packer schreibt: Das zu erkennen, was wirklich ist, und sich nicht darüber hinwegzutäuschen über das, was ist, ist eine christliche Tugend, die Gottes unumschränkte Herrschaft über seine Welt anerkennt. Und da müssen wir einfach sagen, wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, und wenn ich ehrlich bin mit mir, muss ich sagen, ich bin auch Bewohner von Tyrus. Ich bin eigentlich auch so ein Bewohner. Beziehungsweise ich lebe in einer solchen Umgebung und ich muss mich nicht darüber wegtäuschen. Ich brauche diese Ermahnung bis Ende meines Lebens. Das färbt auf mich ab. Ich neige dazu, mein Vertrauen aufs Falsche zu setzen. Der zweite Schritt, der Packer sagt, ist: Meide Torheit. Und ich glaube, Torheit meiden in diesem Bereich ist nicht auf dieses, wie soll ich das, ich möchte es nicht abwertend bezeichnen, aber mir fällt auf, dass halt in diesem Wohlstandschristentum in unseren Ländern sehr viel Literatur und Sendungen und Ratschläge produziert werden, die eigentlich diese Botschaft noch verstärken und sagen: Hol, mach, was du gut tut. Du dir bist lieb, so sagen wir auf Schweizerdeutsch. Mach dir was zu Liebe. Schau auf dich, dann wird es dir wirklich gut gehen. Aber das ist eine ganz, ganz üble Verstärkung, wo wir sehen, Tyrus sagt genau das Gegenteil. Wer auf das setzt, wird enttäuscht werden. Es gibt genug christlich verpackte Aufforderungen im trügerischen Schein von Wohlstand und Ehre, Sicherheit weiterzuleben. Das dritte ist, sich gut geistlich zu ernähren, Gesundheit. Regelmäßige, gesunde Ernährung, und hier meine ich, was meine ich mit Ernährung? Natürlich Gottes Wort zu lesen, darin zu leben und auch sich zu achten, was ich konsumiere. Ich sage ein Beispiel. Viele Romane, und hier sind vielleicht eher die weiblichen angesprochen, also die weiblichen Zuhörerinnen angesprochen, viele Romane, ich sehe jeweils im Bus, wie sich eine Parallelwelt auftun kann in solchen dicken Romanen, wo man sich richtig abtauchen kann in diese, genau in diese Tyrus-Atmosphäre und sich darin baden kann. Und ich glaube, das zieht irgendwie, ich sage nicht, dass es falsch ist, einen Roman zu lesen, aber wir sollen uns immer wieder im Bewusstsein halten: Achtung, dieses Bad, dieses Gefühlsbad, das zieht mich in diese Tyrus-Atmosphäre hinein. Also es geht darum, sich gesund zu ernähren und sicher nicht nur solche Romane zu lesen, sondern auch immer wieder gesunde geistliche Nahrung. Das vierte ist wird mir von Jahr zu Jahr wichtiger. Ich möchte immer wieder dafür beten, dass er sein Verlangen nach ihm stärkt. Er soll das tun. Ich sage immer wieder: Bitte stärke mein Verlangen nach dir. Das ist meine Bitte und ich hoffe, dass sie zu eurer Bitte wird. Und das letzte ist, und schön, dass ihr hier seid, in der Gemeinschaft der Heiligen, die ist so wichtig. Die Gemeinschaft der Heiligen ist Zufluchtsort und Korrektiv zugleich. Wir müssen nicht meinen, dass uns die Atmosphäre von Tyrus nichts anhaben kann. Wer diesen Zufluchtsort nicht hat, wer dieses Korrektiv nicht hat, der steht in Gefahr, sehr, sehr schnell wegzukommen vom Kurs. Es ist so. Hebräerbrief, viele Stellen sagen das und ich rufe es uns gerne in Erinnerung. Manchmal denken wir vielleicht, warum immer gehen, warum immer dort sein. Denken wir daran, ich möchte dorthin gehen, wo es wahre Sicherheit gibt. Und er hat diese Sicherheit verheißen, auch wenn es manchmal äußerlich sehr erbärmlich aussieht. Genau für dich. Vielleicht im Gegensatz steht zu der wunderbaren Umgebung, die uns Tyrus, das heutige Tyrus, bieten kann. Amen.